Vogelmiere wächst überall, aber weißt du auch, wie du sie sicher erkennst und nutzen kannst? In meinem kostenlosen Webinar am 15. April um 18.30 Uhr zeige ich dir genau das. Einfach, praktisch und alltagstauglich. Sichere jetzt deinen Platz und sei dabei. Den Link zur Anmeldung findest du in den Shownotes. Ich freue mich auf dich. Hallo und herzlich willkommen bei Kraut im Ohr, der meistgehörte Wildkräuter-Podcast im deutschsprachigen Raum. Für alle, die mehr über Wildpflanzen erfahren wollen. Wir sind Melanie Göderiken und
Mo Röttgen, ausgebildete Wildpflanzenexpertinnen, Autorinnen und Dozentinnen. In unserem Wildkräuter-Podcast erfährst du, wie man sich ganzjährig und unkompliziert mit Wildpflanzen selbst versorgt. Wer uns zuhört, kann buchstäblich viel vom Wegesrand mitnehmen und in der wilden Küche, der Heilanwendung, in der Kosmetik und für mehr Wohlbefinden einsetzen.
Bei uns hörst du fundiertes Hintergrundwissen zu den Wildpflanzen, bekommst Impulse für verschiedenste Verwendungsmöglichkeiten und wir führen Interviews mit renommierten Expertinnen, damit du das wertvolle Wissen über unsere Wildpflanzen sicher und alltagstauglich für ein gesundes und nachhaltiges Leben nutzen kannst.
Unsere Vision, gemeinsam die Wildpflanzen in den Fokus zu rücken und das Wissen um ihre wertvolle Kraft voll aufblühen zu lassen.
Wer gerade ein bisschen Hunger hat, erhält jetzt reichlich Futter für das nächste Gericht. Auch wenn wir hier bei Kraut im Ohr sicherlich schon einiges aus der Natur gern und selbst verarbeiten, hat diese Folge viel Neues zu bieten. Denn Holz und Bäume lassen sich kulinarisch viel vielfältiger nutzen als bisher zumindest von mir angenommen. Dich erwartet eine faszinierend inspirierende Reise zwischen Baum und Borke, die uns auf den Geschmack bringen wird. Auf den Geschmack von Holz. Eingeladen haben wir hierzu Arthur Cesar Erlach, Waldökologe, Experte für Lebensmittelkommunikation, gelernter Schreiner und Autor des gleichnamigen Buches »Der Geschmack von Holz«. Als Slowfood-Berater verbindet er seine Liebe zum Essen mit Nachhaltigkeit und alle Facetten seiner Biografie vereinigen sich im kulinarischen Entdecken von Holz in seiner Ganzheitlichkeit. Viel Spaß!
Du möchtest dir und deinen Lieben ein außergewöhnliches Geschenk machen? Dann ist unser Buch Krautstrauß genau das Richtige. Es blättert dir auf 220 Seiten ein wildes Universum auf, das du sofort mit allen Sinnen erfassen und erleben kannst. Wir porträtieren 12 Wildpflanzen auf spielerische Weise, stellen dir vor, was du mit ihnen machen kannst und erzählen dir ihre Geschichten. Ungewöhnlich ist auch die aufwendige Gestaltung mit ausdrucksstarken Illustrationen und Mitmachseiten. Lass dich von unserem Krautstrauß beschenken. Damit entdeckst du Seite für Seite Erzählfreude, simple Rezepte und neue Anregungen für mehr Naturerlebnisse vor deiner Nase. Einfach online bestellen über den Link in den Shownotes. Und schon wird dein Alltag ein wenig wilder.
Also, lieber Arthur, vielleicht magst du dich vorab ein bisschen vorstellen, aber bevor du das tust, eine Frage zuvor. Wenn du ein Baum wärst, welcher wäre das?
Oh, das ist gleich die schwierigste zum Anfang. Also es gibt so viele geniale Bäume da draußen. Ich trenne es immer ganz gerne in kulinarisch praktisch und vom Werkstoff her. Ich bin ja auch gelernter Tischler. Und deswegen so wirklich vom Kulinarischen her mag ich einfach die Kiefer wahnsinnig gern, weil man wirklich alles davon essen kann und es schmeckt einfach alles unglaublich, finde ich. Und so von den Harthölzern, die man dann zum Möbelbau selbst verwendet und so, mag ich schon Ahorn zum Beispiel sehr, sehr gern. Also da gibt es auch so eine spezielle Sorte, Vogelaugen-Ahorn. Also ist eigentlich, ist ja keine Sorte, aber das ist wunderschönes Holz eigentlich, das mag ich sehr, sehr gern.
Heute wird es um Holz aus verschiedenen Perspektiven gehen, vor allem auf dem Teller. Das ist relativ ungewöhnlich. Vielleicht stellst du dich mal ganz kurz vor mit der Frage im Hintergrund, wie du denn auf den Geschmack von Holz gekommen bist.
Ja, also mein Name ist Arthur Cesar Erlach. Ich bin gelernter Tischler, Autor, Waldökologe und beschäftige mich sehr viel mit der Kommunikation rund um Lebensmittel. Und ich habe das Buch geschrieben mit dem Titel »Der Geschmack von Holz«. Es ist praktisch meine Reise um die Welt auf der Suche nach, wie Holz und Bäume heute schon in unseren Lebensmitteln drin sind. Jetzt fragt man sich wahrscheinlich zuerst, was Holz, Bäume, Essen, was hat das miteinander zu tun? Aber tatsächlich haben wirklich ganz, ganz viele von unseren fast alltäglichen Lebensmitteln kommen entweder direkt vom Baum oder sind zumindest geschmacklich davon beeinflusst. Also natürlich vielleicht das Bekannteste ist sicher das Holzfass, das aus dem Wein- und Spirituosenbereich überhaupt nicht wegzudenken ist. Aber wenn man dann weitergeht, Zimt ist zum Beispiel die Rinde vom Baum, Ahornsirup ist der Saft vom Baum, Tee, also ich bin ein ganz, ganz großer Teetrinker, also Schwarztee oder Grüntee, sind die Blätter von Bäumen. Wir kennen zwar diese wunderschönen Teegärten, die Fotos, die alle so auf Heckenhöhe sind, aber das ist eigentlich nur, weil wir dadurch die Blätter leichter ernten können. In China stehen, weiß nicht, 20, 30 Meter hohe Teebäume, die hunderte von Jahren alt sind. Man bekommt übrigens auch noch manchmal Tee von denen. Das ist wirklich eine tolle Sache. Dann geht es natürlich ins Räuchern weiter. Gerade ganz viele Lebensmittel sind geräuchert. Im Parfümbereich ist Holz eine ganz wichtige Sache und Geschmack und Geruch ist ja natürlich sehr eng miteinander verbunden. Also man sieht in wirklich in ganz, ganz vielen Bereichen haben wir eigentlich heute schon Lebensmittel, die vom Baum kommen. Und ich, seit eben das Buch rausgekommen ist, die deutsche Übersetzung ist 2020 herausgekommen, beschäftige mich sehr viel damit, was man eigentlich noch alles vom Baum essen kann und was man noch damit machen kann. Und das ist sehr viel Spannendes über die Jahre entstanden mittlerweile.
Genau, also du musst einen guten Verdauungstrakt haben, darauf kann man vielleicht auch noch zu sprechen kommen, aber genau, du redest ja tatsächlich in der Community, die zumindest schon mal mit Fichtennadeln experimentiert hat, die also keine Scheu davor hat, wie viele Zeitgenossen eben in einen Keks zum Beispiel mal vermahlene Fichtennadeln einzubacken. Das ist ja schon mal was. Denn üblicherweise, wir haben gerade einen aktuellen Beitrag aus der Süddeutschen Zeitung, wo wieder mit sehr spitzer Zunge darauf hingewiesen wird, doch bloß seinen Weihnachtsbaum nicht aufzuessen. Es könne doch zu kulinarischen Irritationen führen und es sei sowieso nicht jedermanns Sache. Und ich finde das so schräg irgendwie, aber damit kommst du ja wahrscheinlich täglich fast in Berührung, oder?
Eigentlich schon, aber meistens eigentlich immer von sehr positiver Seite, muss ich sagen. Also ich hab schon mal Leute gehabt, die sagen, nein, das schmeckt man nicht oder so, das ist jetzt komisch. Also zuerst, wenn sie davon hören, aber wenn sie es dann probieren, sind sie eigentlich in den allermeisten Fällen wirklich davon überzeugt. Weil natürlich, dem einen schmeckt das besser, dem anderen das. Aber prinzipiell habe ich nie wirklich jemanden gehabt, der das komplett irgendwie verweigert hat oder das für einen totalen Unsinn erklärt hat oder so überhaupt nicht. Weil, glaube ich auch, weil es wirklich wichtig ist, eben auch die Leute dort abzuholen, wo sie sind. Weil zum Beispiel eure Community ist ja wirklich auch schon verwendet Nadeln und so. Das ist ja schon wirklich ein großer Schritt nach, sozusagen, wie du gesagt hast. Aber für viele Leute ist Bäume, aber wenn man dann eben genauso anfängt und erzählt, das Holzfass und Ahornsirup und Zimtrinde und all diese Sachen, dann ist schon einfach auch die Offenheit und der Zugang ein ganz anderer. Und um auf das Thema mit dem Christbaum zurückzukommen, das habe ich auch, haben auch viele Freunde geschickt. Das hatte, glaube ich, in Belgien hat es dann angefangen, weil da hat irgendwie der lokale Entsorgungsverein hat dann doch gesagt, irgendwie auf so Tipps, was man mit dem Weihnachtsbaum machen kann, haben sie eben auch reingeschrieben, man kann ihn essen. Worauf dann sofort die Gesundheitsbehörde in Belgien gesagt hat, oh Gott, nein, sicher nicht und so. Aber das ist sozusagen überall dann so, wie es halt im Social Media oft ist. Es ist wie immer nur so Schlagzeilen vermittelt worden. Der Hintergrund war der, und das habe ich eigentlich auch, wie damals das Video gemacht hat, How to Eat Your Christmas Tree. Das war der, dass ich überall immer dazu gesagt habe, bitte nur unbehandelte biologische Bäume verwenden. Und das ist natürlich dann überall, ist es dann mit der Zeit verbreitet worden, auch von anderen Leuten, die halt dieselbe Idee rund um die Zeit hatten. Und dann ist dann überall, ja, Weihnachtsbaum kann man essen. Und einfach so dieser Subtext, dass man wirklich nur unbehandelte Bäume essen sollte, ist komplett verloren gegangen. Und da muss ich sagen, haben die Gesundheitsbehörden in Belgien absolut recht. Also bitte keinen Baum essen, der da irgendwie behandelt ist. Und ich fände aber eigentlich, dann wäre es natürlich wichtiger drauf, als auch als Nachrichten und Zeitungen und so und als Journalist drauf aufzuspringen, ja, warum ist der Baum, warum kann man den eigentlich nicht essen, was wird denn der alles behandelt und so. Also das fände ich eigentlich die wichtigere Ding, weil den Baum selber, wenn er unbehandelt ist, kann man wunderbar essen. Also das ist überhaupt kein Problem. Aber ja.
Genau, wir gehen jetzt mal sozusagen von außen nach innen in die in diesen Baum hinein, fangen vielleicht bei der Rinde an, denn eben du isst wesentlich mehr als wir. Sagen wir mal, gut, wir essen vielleicht nochmal ein Lindenblatt oder ein Ahornblüte oder sowas. Und dann hört es aber fast schon auf. Du bist da tatsächlich experimentierfreudiger und das würden wir doch gerne mal unseren ZuhörerInnen auch mal vermitteln. Und vielleicht magst du uns da mal mitnehmen auf deine kulinarischen Expeditionen und in deine kulinarischen Experimente.
Ja, na klar, sehr, sehr gerne. Vielleicht, wenn wir es am Beispiel der Kiefer vielleicht auffangen, jetzt mal den Anfang. Also da ist natürlich das Einfachste wirklich für jeden eigentlich zugänglich, ist einfach die Nadeln zu nehmen und davon einen Tee zu machen. Einen Aufguss, einen einfachen, das ist wirklich vielleicht die Nadeln vorher, ich nenne es gerne massieren, also ein bisschen dass sie einfach zugänglicher sind fürs Wasser und dann kann man einfach mit aufgießen und stehen, ziehen lassen einige Zeit. Dann natürlich kann man mit den Nadeln selber, man kann sie trocknen, man kann Nadelsalz draus machen, man kann Nadelbutter draus machen. Was ich sehr, sehr gerne mache, ist Kiefernadelpesto. Also das ist wirklich die frischen Kiefernadeln, müssen jetzt nicht die jungen sein, also nur grün bitte. Dann mit, zum Beispiel mit Walnüssen, Grana, Käse, Olivenöl und Salz praktisch zum Beispiel. Das ist eine wirklich wunderbare Sache, die sehr gut als Aufstrich geht, als Pesto, wie halt mit Nudeln, als Beigericht zu gegrillten Wurzelgemüse, Fleisch, all diese Dinge. Dann geht man natürlich weiter, eben da sind wir eigentlich schon bei der Rinde, also von außen nach innen praktisch. Bei der Rinde selber kann man, finde ich, sehr, sehr gut, kann man die trocknen, dann vermahlen und dann ein Mehl draus machen, vielleicht noch sieben vorher. Und dieses Mehl kann man wirklich wunderbar zum Backen verwenden, sowohl für salzige, also so Brote, vor allem so Zupfbrot und so in dieser Ecke, oder natürlich auch Kekse. Ich habe da eben auch mal für ein Rezept so Oreos, Weihnachtsbaum-Oreos gemacht, wo eben die Kekse selber waren eben mit anteilig natürlich, also nicht 100% Rindenmehl, sondern es war ein gewisser Anteil, und hatten dadurch diese wunderbar schöne braune Farbe eigentlich, und dann die Creme dazwischen war eben mit dem Nadeln vom Baum. Also das war dann so richtig schön giftgrün und es hat auch wirklich toll ausgeschaut und schmeckt wirklich absolut wunderbar. Und dann kann man eigentlich weitergehen. Vielleicht bei der Rinde ist dann natürlich noch das Harz ein Thema. Das ist, da ist eine Freundin von mir, macht zum Beispiel Kaugummis damit. Das Unternehmen nennt sich Alpengummis. Ist die Hälfte ist Kiefernharz und die andere Hälfte ist Bienenwachs. Also die sind komplett natürlich abbaubar. Schmecken wirklich wunderbar, sind natürlich aber auch sehr anders als jetzt die konventionellen Kaugummis, die man kennt, muss man dazu auch sagen. Dann ist das Cambium, das ist ja die lebende Schicht eigentlich zwischen der Rinde außen und dem Stamm, dem Holz innen. Das Cambium selber galt bei vielen Urvölkern als, eigentlich würde man das heute Superfood eigentlich bezeichnen, weil es sehr hohen Vitamin C-Gehalt hat und auch andere Mineralstoffe. Das kann man eigentlich so direkt essen, vom Baum, aber auch zum Beispiel auch wieder trocknen und vermahlen und dann bei Sachen verwenden oder eben auch braten in der Pfanne eigentlich mit Öl. Das geht genau. Auch sehr, sehr gut.
Du machst Chips aus diesem Cambium. Also da nochmal ganz genau. Kurz, wie gewinnst du das genau? Und also ich finde, das fand ich wirklich irre. Das hatte ich so noch nicht gehört. Also mit Rinde, okay, vielleicht auch das eher als Heilmittel, ehrlicherweise. Mhm. Aber dass man jetzt Cambium isst, das finde ich absolut spannend.
Na, ist auch eine total spannende Sache und ich finde es auch total schade, dass es nicht viel, viel mehr verwendet wird. Da ist wahnsinnig viel Potenzial, finde ich, drinnen. Weil, also gewinnen ist, es ist so, das Cambium ist je nach, praktisch nach Stammdicke, desto dicker der Stamm, desto dicker auch die Cambiumschicht. Ich arbeite natürlich sehr, sehr viel mit Ästen, weil ich gehe jetzt nicht in den Wald und beschädige irgendeinen lebenden Baum und kratze die Rinde runter. Also bitte das wirklich nicht tun. Sondern halt wirklich, wenn man im Garten zum Beispiel Äste abschneidet oder so, kann man da auch sehr wohl das Cambium runternehmen. Das ist halt dann nur hauchfein. Also wie gesagt, je nach Durchmesser des Astes ist vielleicht ein Millimeter dick Maximum. Und das ist wirklich, also ich mache es meistens mit einem scharfen Messer oder einer Axt oder so, dass ich eben vorsichtig die obere Rindenschicht runterschlage. Und dann ist dann drunter eben dieses so ein weißliches ist das eigentlich. Und das ist auch vielleicht schwammig, könnte man es bezeichnen, ein bisschen. Und das ist, und dann drunter kommt das gelbliche Holz hervor. Also man weiß sofort, wenn man zu weit ist, weil dann wird es gelb, also so leicht gelblich. Und so, also das dazwischen ist eben dieses Cambium. Sonst natürlich, wenn man einen Wald hat und da zum Beispiel Bäume schlägert für die Holzproduktion, natürlich na perfekt, weil dann kann man den frischen Stamm nehmen und da wirklich, da kriegt man auch richtig schöne, dicke Cambium. Stücke und ich habe so viel experimentiert und für mich hat es herausgestellt, dass es am besten ist, die eben im Fett oder im Öl zu braten. Dadurch werden sie eben wie Chips. Am besten schmecken sie so im Frühjahr, also wenn der Saftfluss praktisch der Frische kommt, wurde auch bei den Ureinwohnern, da gibt es sogar in Nordamerika einen Stamm, wo das Bezeichnung für den Monat Mai, also wie bei uns Mai, April hat ja jedes Monat einen Namen, ist bei denen, für dieses Monat ist eben die Rinde lose am Baum Monat. Also weil dort konnte man am besten dieses Cambium eigentlich ernten. Also das war auch schon dort eine sehr beliebte Sache.
Genau, also du hast auch tatsächlich Sprachbezeichnungen untersucht, ne? Wie manche ja, Ethnien das eben ganz anders definieren, auch zum Beispiel was Geschmack ist. Also die deutsche Sprache ist da ja sehr arm scheinbar auch an Worten. Und es ist so auch für mich ganz schwierig zu sagen, ja, wie schmeckt denn ein Wein oder wie schmeckt ein Essig oder irgendwas. Also klar, sauer, aber dann, es gibt ja Nuancen. Und ich glaube, du bist da ein ganz großer Connoisseur dieser Zwischentöne, weil du dich natürlich auch durch sehr viel durchprobiert hast. Und sogar, ja, wie du sagst, Kiefer. Es gibt in dem schönen Buch Der Geschmack von Holz, da besuchst du eine Lärchenplantage in Südtirol und da wird ja auch, glaube ich, klar, dass noch nicht mal die Bäume in dieser Plantage gleich schmecken. Also das ist ja so ein Unterschied. Also kein Baum schmeckt eigentlich wie der andere. Du kannst gar nicht, glaube ich, sagen, so, ja, ähnlich wird eine Kiefer schon schmecken im Vergleich zu einem Ahorn, aber sie hat Nuancen. Ist das so?
Absolut, absolut. Also es kam aus dem Weinbereich, gibt es ja den Begriff Terroir, der bezeichnet eben das spezifische Geschmack eines Weingartens. Also jetzt nicht nur die Rebsorten, die dort wachsen, sondern welche Bodenbedingungen dort sind, wie genau dort das Mikroklima ist. All diese Sachen spielen zusammen und dann ist eben das Terroir von diesem einen Weingarten, der selbst, wenn praktisch 1 Kilometer weiter ein anderer steht, genau gleich angelegt mit genau denselben Rebsorten, alles, würde der anders schmecken, eben weil sie dieses Terroir haben. Und das habe ich entdeckt, haben Bäume ganz genauso. Also um beim Beispiel der Kiefer oder natürlich auch bei Lärchen zu bleiben, ist, also wenn man ein und dieselbe Kiefernart nimmt, die auf einem sehr nahrhaften, humosen Boden wächst mit viel Feuchtigkeit und dann auf einem, was ja bei Kiefern kein Problem ist, auf einem sehr trockenen, sandigen Standort, dann schmeckt die auf einem sehr reichhaltigen Boden viel fruchtiger und frischer, die Nadeln jetzt zum Beispiel, als die vom sandigen Boden. Die sind wirklich ein bisschen trocken und ja, also die haben wirklich ein bisschen einen nicht so guten Geschmack. Also, und das ist dieselbe Baumart, paar hundert Meter sozusagen voneinander entfernt, wahrscheinlich vielleicht sogar dieselbe genetische Linie eigentlich, weil das irgendwie die Samen von dem einen sich dort angesiedelt haben. Aber da gibt es wahnsinnige Unterschiede. Und das ist ja auch gerade das Thema mit Rezepten, wenn man mit Bäumen sagt, wenn ich zum Beispiel das Kiefernadelpesto-Rezept ganz gerne sagen Leute gebe oder sage, dann habe ich schon wirklich unglaublich viele Rückmeldungen zurückbekommen von, wow, das war das Beste überhaupt, bis, wow, das war bitter. Und das hat genau mit diesem Thema zu tun, dass halt wirklich die Bäume, obwohl es dieselbe Baumart ist, einfach so unterschiedlich schmecken, dass man halt wirklich selber dann sehr viel sich herantasten muss. Also ich kann immer gern sozusagen einen ungefähren, praktisch eine Straße vorgeben, wie halt ungefähr das Rezept ist, aber da muss man wirklich selber eben experimentieren, wie schmeckt jetzt der Baum, den ich eben zur Verfügung habe.
Und das auch artikulieren können, ne? Wo wir wieder bei der Sprache sind. Was hat dich denn aus zum Beispiel anderen Teilen der Erde oder am meisten beeindruckt? Also was verarbeiten Menschen mit Bäumen, was du wirklich auch dann, wie ich jetzt mit dem Cambium, noch nie vorher gehört oder gesehen hast?
Ach, da waren wirklich ganz viele Sachen dabei. Also zuerst mal war überhaupt die Entdeckung, dass das vom Baum kommt. So Ahornsirup. Ich hatte immer Ahornsirup im Kühlschrank stehen. Und natürlich, ja, es ist aber so, dass das so wirklich, so dass das einem bewusst wird, so, das war eigentlich vorher gar nicht da, was eigentlich lächerlich ist. Aber ja, man denkt halt oft nicht dran. Oder Zimt natürlich auch, die Rinde vom Baum. Das war auch ein großes Thema. Es ist ein Gewürz, das man überall hat. Gerade um die Weihnachtszeit ist sehr viel drinnen. Aber dann irgendwie wird gar nicht so viel dran gedacht. Aber was mich tatsächlich sehr, sehr fasziniert hat, war eben in Kenia gibt es eben diese Pokot-Region, die ist im Westen von Kenia und das ist eine sehr, sagen wir mal, eine Region, die sehr von Extremen geprägt ist. Also das Menschenleben dort, die haben ist eine Hirtenkultur und die haben haben eine sehr lange Trockenzeit und dann haben sie eine Regenzeit und in dieser Regenzeit passiert ungefähr alles. Also kommt wahnsinnig viel Wasser. Alles wird grün, die Tiere bekommen Nachwuchs praktisch und dann gibt es halt auch viel Milch. Und jetzt ist ein sehr großer Milchreichtum da und die Leute haben praktisch die sammeln diese Milch, aber haben eben irgendwie einen Weg gesucht, wie sie diesen Reichtum an Milch von der Regenzeit auch in die Trockenzeit hineinbekommen. Und jetzt ist aber in Afrika ist eigentlich keine Käsetradition entstanden, wie das in Europa ist. Aber ich finde, sie haben eigentlich noch eine viel spannendere Lösung gefunden, weil sie haben entdeckt, wenn sie diese Milch praktisch ein bisschen aufkochen und mit der Asche eines ganz bestimmten Baumes, der dort wächst, Krombo heißt der Baum, vermengen, also sozusagen die Holz verkohlen von dem Baum und dann eben diese gemahlene Holzkohle in diese aufgekochte Milch einmischen, dann entsteht da eine Art Joghurt. Das ist eben das Pokot-Aschi-Joghurt. Das hat dann so eine, also ein bisschen so eine Konsistenz, eigentlich fast wie griechisches Joghurt, hat so eine blau-graue Farbe durch die Asche auch. Und das Spannende ist, die können das dadurch, dass diese Asche da drinnen ist, können sie das über mehrere Monate einfach so frisch halten und das ohne irgendwelche Kühlschränken oder irgendwelchen Kühlmöglichkeiten, einfach so im Schatten in einer Kalabasse eigentlich drinnen, weil diese Baumasche eben das so stark konserviert, weil es sehr starke antibakterielle Eigenschaften hat. Und ich habe mir gedacht, na ja, wissen wir ja, Baumasche, dass die antibakteriell ist, das ist ja nichts Tolles oder halt ist schon interessant, aber ist jetzt nicht so der Wahnsinn. Und hatte dann die Möglichkeit, eben diese Asche zu besorgen von diesem Kombobaum und habe dann im Vergleich eben da Wienerwald ist Buche überall, habe ich halt Buchenasche genommen und habe dann eine Joghurtkultur angesetzt, die also oder Milch eigentlich vermischt mit dem jeweiligen und habe das einfach stehen lassen. Ich habe es, muss gestehen, im Kühlschrank stehen lassen, weil ich mir nicht ganz so getraut habe, auch wieder nicht. Und dann aber nach eigentlich Jahren ist es immer noch perfekt gewesen, die Milch mit der Asche vom Baum, vom Kombobaum, und die von der Buche, da war irgendein sehr, also ein richtiges Ungetüm da drinnen. Also das war auf jeden Fall schon lange nicht mehr gut. Und das war wirklich so eines, da war ich dann, wow, Wahnsinn. Also das ist wirklich toll, was die da eben entdeckt haben, durch wahrscheinlich Versuch und Irrtum. Und ganz nebenbei kommt aus der Region auch noch viele der erfolgreichsten Marathonläufer der Welt. Und die bekommen alle dieses Joghurt als Kind eigentlich. Also ich will ja jetzt nicht sagen, dass das Wundermittel ist, aber scheinbar gibt es da irgendwie vielleicht sogar einen Zusammenhang.
Spannend. Und eben, also ein Ferment ist ja dann eigentlich, also du bist ja dann auch in die Wein- und Bierkultur sozusagen eingestiegen oder in den Käse. Und irgendwie ist es, wie du auch eingangs sagtest, umhüllt von Bäumen. Und ein Fass ist ja nichts anderes als eben, und eben, es muss nicht nur aus Eiche sein, habe ich gelernt, ne?
Nein, also da gibt es noch so viele andere. Also das ist auch eine Frage, die irgendwie bis heute mich immer noch begleitet. Warum eigentlich, ich würde wirklich sagen, 98% aller Fässer, die halt im Wein, Spirituosen, auch im Bierbereich zum Einsatz kommen, von der Eiche sind. Das ist, bitte, also die Eiche ist ein absolut toller Baum, ist ein wunderbares Holz, ich verstehe schon, es ist sehr dicht, man kann es aber trotzdem biegen, also perfekt eigentlich für den Fassbau. Und natürlich auch, weil es einen sehr, sehr lieblichen Geschmack hat. Also vielleicht viele kennen das noch aus dem Weinbereich, so dass das so ein Vanillearoma eigentlich hat, die Eiche, und das ist halt sehr beliebt. Und deswegen werden halt wirklich sehr viele Fässer aus Eiche gemacht. Aber es gibt je nach Definition, ab wann praktisch der Strauch aufhört und der Baum anfängt, das ist ja ein sehr fluider Bereich, gibt es bis zu 100.000 verschiedene Baumarten weltweit. Und ganz, ganz viele davon sind eigentlich geeignet für den Fassbau. Also man kann aus ganz vielen verschiedenen, und ich habe dann auch im Rahmen von dem Buch damals, also vom Geschmack von Holz, habe ich mit der Schneiderweiße Brauerei, haben wir die Möglichkeit gehabt, dass wir es dann zum Beispiel ein Bockbier von ihnen im Lärchenholzfass, die extra angefertigt wurden, ausgebaut haben. Und mittlerweile habe ich über die Jahre auch schon mit Erlenfässern gearbeitet und also ganz viele verschiedene Holzsorten. Und es ist wirklich toll, welche spannenden Aromen sich da noch ergeben. Und ich würde es auch wirklich als auch für Brauer und die halt in dem oder Weinbauern zu dem Bereich sind, fände ich das wirklich auch spannend, wenn das noch mehr verwendet würde, weil man sich da ja dann sozusagen auch so eine Art Unique Selling Point schafft. Man hat halt sein Getränk praktisch, hat man in einem ganz speziellen Holzfass ausgebaut, das vielleicht noch dazu aus direkt von der Region kommt, weil oft sind ja die Eichenfässer entweder aus Frankreich oder aus Amerika. Aber so könnte man auch diesen Regionalitätsansatz eigentlich auch im Fassbereich viel, viel mehr zelebrieren und damit aber ganz einzigartige Produkte schaffen.
Spannend. Nochmal zurück zu den Fermenten. Also hier gibt es auch eine Community, die super gerne mit Wildkräutern fermentiert. Und wie könnten wir denn jetzt zum Beispiel den Baum in ein Rote-Bete-Glas holen?
Also erstens mal könnte man natürlich sich überlegen, ob man es nicht auch im Holzfass selber fermentiert. Aber das ist natürlich um einiges aufwendiger und schwieriger. Und ich glaube, er braucht sehr viel Erfahrung. Ich glaube, das Einfachste ist wirklich, dass man entweder mit Holzchips arbeitet, oder das könnte aber sein, dadurch, dass das so riesige Oberfläche haben, die Holzchips, also dass das sehr zu viel fast rausgezogen wird, weil mehr Holz ist nicht unbedingt besser. Also das ist auch eine Sache, die ich entdeckt habe. Vielleicht so mit Holzwürfeln oder so. Weil so, wenn man sich selber zum Beispiel sagt, na, Eichenholz oder so, kann man ja sich so Stäbe besorgen. Unbehandelt bitte, ja. Also das ist auch selber wie beim Weihnachtsbaum. Ja. Und dann zum Beispiel in kleine Stücke aufteilen, sägen, wie auch immer. Und dann mit denen zum Beispiel arbeiten. Da hat man jetzt so die Riesenoberfläche. Also es geht nicht so extrem viel vom Holz hinein. Aber man hätte die ganzen tollen Eigenschaften, die das Holz hat. Also ich habe ja eben auch, ich liebe Essiggurken, also das ist auch ist immer ganz wichtig, wenn ich irgendwo weil in einem Land, Ländern bin, wo die eigentlich nicht so sind. Wenn ich nach Österreich zurückkomme, kaufen wir gleich oder speziell auch in Deutschland die Spreewaldgurke. Also es gibt, finde ich, wirklich nichts Besseres. Und da habe ich eben herausgefunden, dass die früher wurden die in Eichenholz oder in Holzfässern eigentlich fermentiert. Und was wirklich, da habe ich auch mehrere Studien dazu gefunden, was wirklich wofür das Holz wirklich besonders toll ist, gerade bei den Essiggurken, ist, dass die eben so diese Knackigkeit haben. Wenn man reinbeißt oder wenn man das so auseinanderbricht, dass es so richtig knackt macht. Und das dürfte wirklich sehr stark zusammenhängen mit dem Gebrauch von Holz und den, wie heißt das noch einmal, den Gerbstoffen im Holz. Die dürften es wirklich sehr helfen, dass das eben so knackig wird. Und ich könnte mir auch vorstellen, gerade beim Beispiel der Rote Rübe könnte es auch sehr, sehr gut helfen. Natürlich auch mit den Geschmäckern. Also ich finde, gerade bei der Roten Rübe hat man sehr oft gerne, also ich kenne es aus Kanada, da wird sehr oft bei eingelegten Roten Rüben kommen Gewürznelken dazu, was ja auch übrigens die Blüten von Bäumen sind. Da wird aber natürlich, könnte man gerade Lärchenholz sehr, sehr gut, weil gerade Lärchenholz hat ein bisschen sowas von Gewürznelken im Geschmack, so schon ein bisschen harzig natürlich, aber schon so diese angenehmen, ja, wirklich Gewürznelken-Noten. Das heißt, ich könnte mir wirklich sehr gut vorstellen, dass Lärchenholz und rote Rübe könnte wirklich sehr, sehr gut zusammenpassen. Wenn man dann vielleicht sogar noch das Holz ganz vorsichtig also röstet, also ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen verkohlt, aber schon, dass durchaus dunkle Oberfläche hat, werden viele von den Stoffen im Holz auch noch zugänglicher. Genau dasselbe passiert auch im Whiskyfass. Das wird ja innen auch sozusagen ausgeflammt, je nach Intensität, wie man es haben möchte. Und damit könnte man eigentlich noch mehr Aroma hineinbringen in die Sache. Und dann kann man natürlich noch weitergehen, weil es ja eben, es geht ja nicht nur ums Holz, sondern mir geht es um den Baum in seiner Gesamtheit. Und gerade beim Spreewald, Spreewaldgurken wird bei einigen eben Kirschlaub verwendet. Wo sie dann immer gesagt haben, ja, das macht den Geschmack fein. Und ich wollte immer wissen, ach Gott, was soll fein heißen? Wie schmeckt fein? Ja, dann habe ich selber probiert und es schmeckt wirklich feiner, aber ich kann bis heute noch nicht beschreiben, also genau, was die das Feine ausmacht. Es ist einfach besser mit den Kirschlaub drinnen. Oder auch, was sie auch noch immer wieder verwenden, ist, wenn man Gurken so gegen Ende der Gartensaison hat, dann ist es vielleicht schon ein bisschen kälter und dann werden die so bitter. Und scheinbar, das habe ich selber, Blödsinn, habe ich sogar ausprobiert, ja, genau, aber ist schon lange her, habe ich Bittergurken sogar extra verwendet. Und wenn man dann von Walnussblätter reingibt, dann nehmen die diese Bitterstoffe raus, zu einem gewissen Grad. Ich meine, das ist natürlich nicht unendlich, aber doch kann man diesen Bitternoten der Gurken entgegenwirken. Also selbst da kann man eigentlich auch was mit Holz machen, was jetzt gar nicht so direkt mit dem Geschmackseinfluss zu tun hat, aber es nimmt sogar Aromen hinaus, die man nicht haben möchte.
Großartig, also du hast so viel experimentiert, ich wäre sehr gerne mal Mäuschen in deiner Küche und das Abgefahrenste, was ich gefunden habe, dass du auch Holz einlegst, wie können wir uns das vorstellen?
Also das war dann wirklich das sozusagen mein großer finaler Fund eigentlich in dem Buch, weil ich hatte vorher immer eben Sachen gefunden, wo Holz praktisch praktisch ja drinnen, also sozusagen irgendwie Aromen gibt oder eben das beeinflusst und all diese Sachen und räuchert durch den Rauch so, aber jetzt nicht, wo man wirklich das Holz selber isst. Also das hat irgendwie nicht gefunden und dann aber final habe ich es endlich gefunden und zwar gibt's in Argentinien gibt's einen Baum im sozusagen argentinischen, na nicht ganz Regenwald, der Chacarita heißt, Chacarita spinosa. Und der hat einen ganz einen geringen Zelluloseanteil. Also ist eigentlich wie ein Schwamm, der Baum. Er wächst wahnsinnig schnell, ist aber riesengroß und ist aber, es ist sehr, eigentlich sehr schwammiges Holz, fast nicht Holz. Und da habe ich eben einen, der war dann schon verstorben, aber dessen Familie führt es noch weiter, ein Ingenieur, der eigentlich vorher zuständig war für die Wälder und Straßenbau im Wald und all diese Dinge, der hat dann einen Weg gefunden, wie man eben dieses Holz wirklich tatsächlich essbar machen kann. Also der hat, das wird dann, ja, muss man sich vorstellen, in so einem wirklich industriellen Druckkochtopf wird es dann reingegeben. Der hat nämlich, der Baum selber hat sehr viele sehr intensiv schmeckende Harze und Öle, die wirklich zu intensiv sind. Und durch diesen praktisch, durch diesen Hochdruckumgebung vom Industriedampfkocher oder Druckkochtopf werden viele von diesen harzen Ölen rausgewaschen und es wird nochmal ein bisschen aufgeweicht. Und dann kann man wirklich dieses Holz, wie es ist, kann man so essen. Und die machen da alle möglichen Delikatessen draus, meistens so Bonbons und all diese Sachen, also in Schokolade getaucht zum Beispiel oder eben im Holz, also im Zuckersirup praktisch eingelegt, wirklich die Holzstücke. Ich habe es dann sogar geschafft, eben das auch davon zu bekommen und zu probieren. Also schmeckt wirklich wunderbar. Aber mittlerweile habe ich selber schon auch Wege gefunden, wie man es eben zum Beispiel Holzmehl, also in schon sehr zermahlener Form, zum Backen zum Beispiel verwenden kann. Und da isst man es ja eigentlich auch direkt. Also das, und da kann man auch wirklich sehr tolle Aromen dann ins Gebäck, in die Brote und so da hineinzaubern eigentlich durch das Holz selber.
Aber dann in natürlich einem Mischungsverhältnis, wie du auch eben sagtest, wenn ich jetzt 200 Gramm Mehl habe, dann kommen da wie viel Gramm noch
zu? Ach, maximal 10%. Eben. Also das ist also so in der Ecke eigentlich.
Und dann natürlich in einem sehr, sehr feinen Mahlgrad, ne? Weil das wäre jetzt auch nochmal eine nächste Frage der Verträglichkeit. Also ich meine, es ist ja dann für Menschen, die vielleicht ein Reizdarmproblem haben, nicht unbedingt die beste Idee, direkt Holz zu essen. Oder aber vielleicht genau das sollte man vielleicht tun.
Ja. Na, das, also ich möchte jetzt bitte keine medizinischen Empfehlungen geben. Also ich beschäftige mich halt wirklich sehr viel einfach mit dem kulinarischen Aspekt davon und ökologischen Aspekt. Aber was, wie es halt bei eigentlich all diesen Sachen gilt, ist einfach, dass man sich auch langsam dran herantastet. Also dass man halt mal ein bisschen davon probiert, auch ein bisschen schaut, wie geht's mir danach. Aber prinzipiell sind diese Sachen wirklich essbar. Man soll es halt wirklich nur nicht, also jetzt für Baum, Nadeln, Rinde, Holz, all diese Sachen, man soll es halt einfach nicht in der Menge übertreiben. Aber ich sage auch immer ganz gern, also wenn man jetzt auf einem Sitz, ich weiß nicht, 3 Kilo Basilikumblätter isst, wird wahrscheinlich auch nicht so gut sein. Also es ist wirklich, also die Menge macht's und die Vielfalt macht's. Also das ist vielleicht schon ein wichtiger Punkt.
Genau, die Vielfalt ist vielleicht auch eben das Stichwort, was du gerade sagst, Ökologie. Hat der Baum als Nahrungsmittel eine Zukunft oder ja, wie können wir es da einordnen?
Ja, also absolut. Also aus meiner Sicht hat der Baum und vor allem auch das Ökosystem Wald nicht nur eine Zukunft, sondern ich würde sagen, das ist wirklich die Zukunft von unserem Lebensmittel als System, vom Gesamten. Da gibt's also diesen Begriff im deutschen Agroforst zum Beispiel, ist eigentlich nichts anderes, als dass man den Wald wieder zurück aufs Feld bringt und damit eine viel, viel höhere Diversität am Feld schafft und aber auch nicht nur viel höhere Diversität, sondern halt auch das System an sich einfach robuster macht, also und produktiver. Also das ist ja das Spannende dran. Agroforest ist, finde ich, oft sehr abstrakt, aber wenn man zum Beispiel eine Streuobstwiese kennt oder eine Hecke, dann kennt man eigentlich auch schon mal eine oder zwei Arten von Agroforst-Systemen. Und zwar, jetzt bleiben wir bei der Streuobstwiese, hat man die eine Fläche und dann sind Bäume drauf. Und von diesen Bäumen wird das Obst geerntet, viel später vielleicht sogar auch Holz. Und unten drunter ist eine Wiese, die entweder für Heu verwendet wird oder wo Tiere drunter weiden. Das heißt, man hat auf derselben Fläche mindestens zwei Produkte, die herauskommen, also Lebensmittelprodukte. Und dieses System, wenn man zum Beispiel in einen Wald schaut, in einen natürlichen Wald, der hat ja ganz viele Schichten. Also da gibt es obere, mittlere, untere Bodenschicht und so. Und das kann man eigentlich verwenden auch, um Landwirtschaft zu betreiben. Also wenn es für unsere Breiten, könnte man zum Beispiel sagen, ganz oben Nussbäume, drunter verschiedene Obstbäume, wie zum Beispiel Apfel, drunter hat man Beerensträucher, Heidelbeer, Himbeere, Brombeere, all diese Dinge. Drunter hat man noch einmal verschiedene Gemüsepflanzen, die man sogar kennt, Wurzelgemüse, die in den Boden hineingehen und dann kann man auch noch Rankpflanzen in diesem System einbauen. Also allein schon dadurch hätte man schon sehr viele Schichten, wo jede Schicht davon für uns auf jeden Fall Lebensmittel und vielleicht auch noch Materialien, Medizin, all diese Sachen produziert. Und jetzt ist es natürlich oft so, dass das sehr romantisiert wird. Ja, das ist so irgendwie so Paradies im Garten da hinten. Aber mittlerweile gibt es wirklich auch schon großflächige, also hunderte von Hektar große Anlagen, die auch maschinell bewirtschaftet werden, die aber genau das haben, also wo wirklich Schichten und die auch schon praktisch ab dem zweiten Jahr auch schon Erträge für den Bauern einbringen. Weil das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Ich finde, das wird gerade beim Nachhaltigkeitsbegriff sehr oft irgendwie vergessen, dass das ja auch für den, der es macht, wirtschaftlich nachhaltig sein muss. Also es wird immer, es ist, ja, es ist, und das kann Agroforest, kann das. Man muss aber wirklich noch sehr, sehr viel auch Erfahrung sammeln, gerade in unseren Breiten. Viel Agroforstsysteme sind meistens in dem, im tropischen Raum. Bedingungen einfach besser, viel mehr Sonne, viel wärmer, viel mehr Wasser. Also alles geht viel, viel schneller als bei uns. Ja, aber trotzdem, da ist wahnsinnig viel Potenzial drin. Und zum Glück gibt es wahnsinnig viele Menschen, die sich da auch sehr aktiv damit beschäftigen und experimentieren und großflächig versuchen, das auch wirklich auf den Markt zu bringen eigentlich. Und also, und ich finde, es gibt eigentlich wirklich keine Alternative sogar dafür.
Toll, spannend, super visionär. Ich wünsche, also hier hoffe ich, dass das jetzt auch ein paar Menschen hören, die vielleicht dann auch weiter über dieses Thema Agroforst nachdenken. Und ich finde das super spannend und würde jetzt so fast schon zum Schluss, man könnte dir stundenlang zuhören, die Frage nochmal stellen, ob du einen kleinen Entdeckertipp für uns hast, die eben schon vielleicht vor allem Fichtennadeln oder so gegessen haben. Aber was wir jetzt eben ohne halb um die Welt zu fahren, ausprobieren können zu Hause in den Küchen.
Also ich finde eigentlich immer das Spannendste ist, mal vom Ansatz her, eben versuchen, wenn man jetzt, bleiben wir wieder mal bei dem Ast von einem Baum, den man hat, dass man versucht, wirklich alles davon zu verwenden. Weil das ist schon, da ist man schon in einem ganz anderen praktisch Mindset einmal. Ja, das ist nicht ja. zu sagen, nur Nadeln sammeln, sondern man hat den Ast, okay, ich kann die Nadeln, damit kann ich einen Tee machen, damit kann ich Nadeln salzen, damit kann ich Nadelbutter, Pesto, all diese Sachen machen. Ich habe die Rinde. Die Rinde kann ich auf der einen Seite natürlich verwenden, wie ich es vorher gesagt habe, um es zum Beispiel zu mahlen, also trocknen, mahlen und dann als Mehl. Aber man kann ja auch die frische Rinde, also ich tue ganz gern Sachen mit dieser frischen Rinde ummanteln, also dass man dann grillt, kann man auch sehr gut. Also die zum Beispiel, was kann ich für ein Beispiel bringen? Mit Fisch geht es, aber auch mit zum Beispiel Karotten oder so oder Möhren und so, dass man die eben mit dieser frischen Rinde wie so ein Speckmantel oft, den man vielleicht kennt, umwickelt und das dann zum Beispiel im Backrohr brät oder wenn man einen Grill hat, am Grill und so. Und das gibt dann wirklich ganz tolle Aromen ab und das wird, das, was eingewickelt ist, wird sehr sanft gegart, weil es ja wie in einer Schutzschicht eigentlich ist, in einer feuchten, die, also das kann man damit machen zum Beispiel. Holz ist, kann man natürlich auch, wie ich vorher gesagt, Mehl, also trocknen, zum Mehl vermahlen und dann verbacken. Aber man kann es ja genauso auch gut dann trocknen und zum Räuchern verwenden. Oder man kann das Holz, man darf es nicht nur so nehmen, sondern vielleicht auch also rösten. Also ich finde, Holz ist oft wie bei Fonds und so tut man Sachen oft gerne rösten, bevor man so einen Fond draus macht. Und das kann man gerade bei Holz, also Haselnussholz ist da ganz toll, Rinde runternehmen und dann das so in daumengroße Stücke schneiden, das Holz, im Backrohr rösten, so bei 180 Grad für ungefähr 20 Minuten, hängt natürlich ab von der Dicke, aber bis halt so schön haselnussbraun wird das Holz aus. Also nicht schwarz bitte, aber so haselnussbraun. Und das dann verwendet zum Beispiel, um einen Sirup zu machen. Hat ganz tolle Aromen. Das ist wirklich so Nutella-Sirup-artig eigentlich fast. Und es riecht schon wunderbar, während man es macht, das im Backrohr. Oder man kann das dann auch bei Nadelbäumen zum Beispiel, kann man dasselbe machen. Zum Beispiel bei der Lärche oder bei der Fichte auch. Wieder nur das Holz, also die Rinde runternehmen. Und das dann bei einem Fond verwenden, wenn man so einen Braten macht mit Weinsauce zum Beispiel. Dann gibt man diese Holzstücke hinein. Und die geben dann eben diese ganzen, was ich vorher erwähnt habe, diese Gewürznelkenaromen, Zimtaromen, aber schon auch so ein bisschen Harzaromen, geben die dann an die Weinsauce ab. Man nimmt dann die Holzstücke vorher heraus und dann kann man eben auch so Soßen aromatisieren. Also man kann da ganz, ganz viel machen. Und ich glaube, solange man in diesem Ding ist, was kann ich alles verwenden? Also nicht nur eine Sache, sondern versuchen, das möglichst wirklich von der Wurzel bis zur äußersten Nadelspitze zu verwenden, findet man da wirklich tolle, spannende Sachen.
Toll. Also es ist wirklich eine Offenbarung, ehrlicherweise. Einfach auch, weil du uns diesen Blick so weitest. Also dafür einen unglaublichen, riesigen Dank. Und jetzt bin ich so angefixt, dass ich natürlich gerne die Story weiterverfolgen würde. Du hast netterweise nicht nur das Buch Der Geschmack von Holz geschrieben, es scheint noch mehr zu geben. Genau, wo finden wir dich? Wo können wir partizipieren an deinem Wissen? Ja.
Also ich bin eigentlich überall auf Social Media vertreten, also von YouTube,
das verlinken wir, Instagram
bis Facebook und TikTok natürlich, wo ich auch immer wieder auch Rezepte zeige praktisch, aber nicht nur, weil ich mich eben auch sehr viel jetzt eben mit diesem Thema Agroforst beschäftige und überhaupt mit der Zukunft vom Lebensmittelsystem. Und daraus ist eben auch mein neues Buch entstanden, das ist der deutsche Titel Pflanzenessen. Das ist ein illustriertes Buch mit 70 Pflanzen aus aller Welt, wo wir meinen, dass die wirklich unsere Zukunft sind. Die, wo natürlich sehr viele auch davon Bäume sind. Also wirklich für alle Klimazonen, ich sage immer ganz gern von der Wüste bis fast bis zur Antarktis und alles dazwischen. Und die alle Wetterextreme fast aushalten, aber trotzdem noch unglaublich tolle, geschmackvolle Lebensmittel für uns produzieren.
Wunderbar, das verlinken wir. Und da bleibt mir
Danke
leider
sehr.
Für den heutigen Moment nur zu sagen, ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Arthur. Und du hast uns wirklich auf den Geschmack von Holz gebracht.
Freut mich sehr. Vielen, vielen herzlichen Dank.
Hat dir die Folge gefallen? Und möchtest du mit uns gemeinsam das Wildkräuterwissen weiter wachsen lassen?
Dann freuen wir uns über deine Bewertung auf den gängigen Podcast-Portalen. Empfehle uns weiter und tippe auch gerne auf den Folgen-Button, damit du keine neue Folge verpasst.
Immer auf dem Laufenden bist du mit dem Luna Herbs Newsletter. Hier bekommst du exklusive Downloads, Specials nur für AbonnentInnen, ungewöhnliche Rezepte und noch mehr geballtes Kräuterwissen zum Nachlesen.
Alle Infos hierzu findest du in den Shownotes. Und alles über uns versammelt die Webseite www.lunaherbs.de.